SWR 2 Leben.
Wir treffen uns in der Mitte, am Schweizer Bahnhof in Basel. Er ist aus Bern angereist, ich aus der Pfalz. Die Begrüßung ist herzlich, als würden wir uns lange kennen. Dabei haben wir nur 2-3 Mal telefoniert und ein paar E-Mails ausgetauscht. Aber Florian Burkhardt hat gleich im ersten Telefonat gesagt, wir können uns duzen. Und angekündigt, dass er nicht alleine kommen wird. Allein reisen sei schwierig, hat er gesagt. Wegen der Angst. Die Angst. Seit seiner Geburt gehört sie zu seinem Leben.
Basel ist mein Heimatort, das heißt, da sind all meine Papiere und ich bin in Basel geboren, in der Klinik. Genau, meine Mutter war 40, hatte schon 2 Kaiserschnitte und die hatte so Angst, dass da was schief geht. Man hat ihr gesagt, das ist sehr gefährlich, ein 3. Kaiserschnitt. Das heißt, sie hat sich dann informiert, wo der beste Chefarzt ist. Der war dann scheinbar in Basel und der hat das dann hingekriegt.
Erst hatten andere Angst um ihn, die Mutter, nicht nur während der Geburt. Dann hat die Angst ihn heimgesucht. Er habe sie übernommen, werden Psychiater später sagen. Wir gehen zu dritt durch Basel. Er hat einen guten Freund dabei. Suchen einen ruhigen Ort für unser Gespräch und reden schon mal.
Was ist denn jetzt schwierig für dich, wenn du unterwegs bist im Zug?
Also sobald ich in öffentliche Verkehrsmittel steige, die so ein bisschen weiter wegfahren, kommen Ängste in mir hoch, Unsicherheit. Also je weiter ich mich entferne von meinem Fixpunkt, von meinem Zuhause, fühle ich mich unsicherer. Und wenn ich eine Begleitung habe, dann kann ich so wie ein Stück Zuhause mitnehmen oder dann fühle ich mich sicherer.
Also kannst du diese Unsicherheit beschreiben?
Früher war das reine Panik. Also Panik, wenn du dir das vorstellst, das ist dieses Gefühl zu sterben, zu ersticken, Herzstillstand. Und das ist fast unerträglich und das ist so viel Energie, die der Körper freisetzt, dass man einen Panikanfall in der Regel auch nicht länger als 3 Minuten hat. Und danach ist man so erschöpft, dass man meistens eigentlich gleich schlafen gehen könnte. Das heißt, selbst wenn man Panik hat und das dann aushält, geht das vorbei. Und das muss man zuerst mal realisieren, man wird das überleben.
Gegen die Panikattacken helfen Medikamente. Jahrelang, 3 verschiedene pro Tag. Sie helfen aber nicht bei der Auseinandersetzung mit seiner Geschichte, mit seinem Leben, das in den Medien und im Zeitraffer nur aus Superlativen besteht.
Snowboard-Profi, angehender Hollywood-Star, Model für Prada und Gucci, Internet-Pionier, Partykönig und psychiatrische Klinik. Das unglaubliche Leben von Florian Burkhardt.
Einst umschwärmtes Supermodel und König der Zürcher Partyszene. Doch dann kam ein harter Bruch.
Florian Burkhardt war angehender Hollywood-Schauspieler, war Topmodel, Profi-Snowboarder, Partyveranstalter, Buchautor, Grafikdesigner und irgendwann auch monatelang Patient in einer psychiatrischen Klinik.
2 autobiografische Romane hat er geschrieben. Es gibt einen Dokumentarfilm über ihn und die Eltern. Auf seiner Homepage stehen Biografien in unterschiedlichen Längen. Die Kurzfassung klingt so.
Er rast auf der Bugwelle des Zeitgeistes durch die 90er Jahre und lange sieht es aus, als falle ihm alles in den Schoß. Er reüssiert als Snowboard-Pionier, Supermodel, surft auf der Dotcom-Blase und wird König der Zürcher Clubszene. Aber sobald er Erfolg hat, stellt sich Überdruss ein. Eine verrückte, geradezu elektrisch geladene Existenz. Bis eine generalisierte Angststörung und eine soziale Phobie Florian packen und ihm sozusagen den Strom abstellen. Sein Leben auf der Überholspur findet ein abruptes Ende in der psychiatrischen Klinik.
Wir finden einen ruhigen Raum für unser Gespräch. Das Theater nimmt uns auf. In einer leeren Herrengarderobe schieben wir die Stühle zurecht.
Es war nicht so gemütlich wie da vorne.
Sein Begleiter setzt sich an den Rand, vertieft sich ins Handy. Ich packe die autobiografischen Bücher von ihm auf den Tisch. Auf einem Titel sieht man ihn als Model in den 90ern. Schmales Gesicht, verstrubbelte Haare, Zigarette im Mund. Gucci und Prada streiten sich um einen Exklusivvertrag mit ihm. Florian betrachtet das Foto und erzählt.
Also das jetzt mit dem Modern, da bin ich ja reingerutscht. Das war ja für mich nie ein Thema. Und das war so ein sehr großer Überraschungserfolg, ne, wenn du plötzlich Limousinen und Fünf-Sterne-Hotels und verschiedene Agenten hast und alle erzählen dir, wie toll du bist. Es war eine tolle Erfahrung, aber ich glaube, sie hat mich als Mensch persönlich in meinem Selbstwertgefühl nicht sehr bereichert. Ich war eine Projektionsfläche. Ich war sehr, sehr lange eine Projektionsfläche für Menschen, die mich entweder sehr schön fanden, die mich sehr interessant fanden, die dachten, ah, du bist doch das oder du bist der Partykönig von Zürich oder so. Aber es war nichts, womit ich mich identifizieren konnte. Also es war eben diese Suche, wo ich am Schluss sagen musste, das ist es nicht. Ich glaube, ich muss weitersuchen.
1996, mit 21, geht er zuerst nach Hollywood, will Schauspieler werden. Ein Agent nimmt ihn unter Vertrag und er ist nah dran an einer Rolle in einer angesagten TV-Serie. Am Ende scheitert es an der Arbeitserlaubnis. Er wird dann für die Laufstege in Mailand entdeckt, arbeitet mit den berühmtesten Fotografen der Szene, hat Shootings in New York, Paris, Tokio. Er verliebt sich in einen Schweizer Bauernsohn, beendet seine Modellaufbahn, zieht zu ihm aufs Land. Als die Beziehung scheitert, stürzt er sich in die nächsten Karrieren. Als Musiker und Partyveranstalter nennt er sich Electroboy. Im Internet gibt es noch einen Musikclip, der die dritte Electroboy-Party ankündigt.
Dezember 2004, ab 23 Uhr, Dachkantine Zürich. 8 DJs, 7 Bands als Live-Act, 2 Stunden Poetry Slam als Vorprogramm.
Es sind nicht einfach Partys. Er organisiert die Partys der Stadt. Riesenveranstaltungen, Monster-Events, sagt er. Die elektronische Musik begeistert ihn. Er will andere damit begeistern. 2005 wird er zum Partyveranstalter des Jahres gewählt. Und hört auf.
Was meinst du jetzt damit?
Also, dass das dann trotzdem in dieses bodenlose Loch geflossen ist und meinem Selbstwertgefühl überhaupt nicht gut getan hat, wo man vielleicht denken würde, du hast doch was geleistet, du hast doch was erreicht. Ich hatte dieses Glücksgefühl nie, ne? Ich hatte dieses Glücksgefühl der Musik gegenüber zum Beispiel, aber ich hatte dieses Glücksgefühl mir gegenüber nie. Dass ich sagen konnte, hey, du hast jetzt für 1000 Menschen eine Nacht ermöglicht, die sie nicht mehr vergessen werden und alle danken dir und du hast das erreicht und wow, kein Glücksgefühl.
Bei all dem Erfolg war da immer diese Leere. Das Loch, sagt er.
Ja, es war dann... Next, oder? Immer das Nächste. Das ist alles ins Loch. Auch mit den Beziehungen, ne? Das geht alles ins Loch.
2001 ist er Internetpionier, arbeitet in einer angesagten Agentur, entwickelt Webseiten für große Schweizer Firmen, stellt als einer der ersten bewegte Bilder ins Netz. Da versagen ihm plötzlich am Bahnhof die Beine. Nichts geht mehr. Der erste Panikanfall. Der nächste kurz darauf in einem Taxi. Übelkeit, Atemnot. Der Magen zieht sich zusammen. Er verlässt 3 Monate die Wohnung nicht, hat Angst, auf die Straße zu gehen. Freunde versorgen ihn mit Essen, bis er sich selbst in die psychiatrische Klinik in Zürich einweisen lässt. In seinem Buch »Das Gewicht der Freiheit« schreibt er:
»In der Wohnung rannte ich durch die Räume und schrie mich innerlich wund. Zurück im Loch wuchs wieder Wut in mir. Ich spürte, wie die Bombe tickte. Ich war verzweifelt. Und alles, was nach außen dringen konnte, war eine Träne. Ich landete im Wohnzimmer, die Hände an die Wand gedrückt. Ich presste auch gegen die Wand, was mir den Weg hinaus versperrte, meinen Kopf. Es war der Anfang vom Ende. Wenn ich jetzt keine Hilfe bekam, starb ich.«
Er ist 27 und bekommt die Diagnose generalisierte Angststörung.
Was ganz wichtig war für mich, auch am Anfang, wenn man diese Diagnose kriegt, sie haben eine Angststörung, eine generalisierte Angststörung, dass ich mich dann mit wie anfreunden musste. Und das Zweite, was mir auch geholfen hat, ich bin dann in einer Situation, wo ich gesellschaftlich nicht mehr ideal funktioniere. Ich kann keiner Arbeitsfunktion nachgehen, ich bin kein sogenannter produktiver Teil der Gesellschaft mehr, und das ist auch wieder ein Riesenproblem, oder? Man wird da so zurückgeworfen auf so viel von einem selber. Was erwartet die Gesellschaft? Was hat die Erziehung von einem erwartet? Und jetzt funktioniere ich nicht mehr.
Auf den Internetseiten der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich heißt es, 15-20% aller Menschen sind vermutlich einmal im Leben von einer Angststörung betroffen. Die Ängste treten ohne reale Bedrohung auf. Der Verlauf der Angst kann nicht kontrolliert werden. Erwartungsängste entstehen. Die sogenannte Angst vor der Angst.
Bei mir, ich kann das nicht verallgemeinern, aber bei mir war die Vorstellung immer, wenn ich in einen Zug steige, wenn ich in ein volles Café gehe, dass dann halt irgendwas passiert. Ne? Zum Beispiel im Café fange ich an zu zittern, wenn ich die Tasse hochnehme. Das sehen die Leute, die denken dann vielleicht, ich bin nicht ganz normal.
In der Klinik lernt er Strategien gegen die Angst.
Und wenn ich mir dann vorstelle, dass mir das ja eigentlich egal sein kann, was Person X und Y über mich denken, weil ich stärker bin. Also ich bin auch ein toller Mensch, wenn Person X denkt, ich bin verrückt. So diese Vorstellungen auflösen kann und mich selbstbewusster diesen Situationen hingebe, dass das dann auch wieder die Angst schwächen kann.
Er wird in der Psychiatrie dann mit seiner Geschichte konfrontiert. In der Psychiatrie kann er nicht vor ihr weglaufen. Da hat die wirklich spannende Reise begonnen, sagt er. Und erzählt von seinen Eltern, um die sich irgendwann alles dreht, wenn man mit ihm über sein Leben und seine Ängste spricht.
Und bei mir war es dann auch, weil die Psychiatrie mir halt immer gesagt hat, deine Eltern sind eindeutig schuld. Na, die suchen ja so ein bisschen nach der Ursache und damit eigentlich auch indirekt eine, so eine Schuldzuweisung, dass ich dann zu lange auch da sehr passiv geblieben bin. Ja, meine Eltern sind schuld. Ich kann zwar meine Eltern sehr gut verstehen, die haben dieses Trauma gehabt und so, aber anstatt mich dann zu sagen, so Florian, du bist erwachsen, du bist eben stark, diese Ängste sind nicht deine Ängste, das sind die Ängste deiner Eltern und weißt du, dieses Kindheit und Jugend, das formt ja irgendwie dein Gehirn, deine Emotionen. Und ich durfte dann auch mit Unterstützung lernen, dass ich zu meinen Eltern gehen kann, ohne gleich wieder Panik zu haben, weil ich mich wieder als Kind fühle. Dass nicht mehr aus dem Haus kann, dass da wie im Gefängnis sitzt. Dieser Liebe, die ein Gefängnis ist. Ne?
Seine Geschichte beginnt schon vor seiner Geburt. Im Februar 1973 verursacht der Vater auf Eisiger Straße einen Unfall. Fotos zeigen das Auto, zweigeteilt, zwischen Vordersitzen und Rückbank durchtrennt. Die Eltern und der ältere Bruder kommen ohne Verletzungen davon. Der jüngere Sohn Andreas, 6 Jahre alt, überlebt den Unfall nicht. Florian wird gezeugt. Er soll die Lücke füllen. Ein knappes Jahr später, im Frühjahr 1974, kommt er auf die Welt. Für die religiöse, esoterische Mutter ist er so etwas wie ein Heiland, erzählt er.
Als ich ein kleines Kind war, hat sie mir so ihre Theorien gesagt. Und die eine Theorie war, dass Andreas gehen musste, weil ich zu ihr kommen wollte. Und sie hat dann auch behauptet, ich habe das Gott gesagt und hat gesagt, da ist aber kein Platz frei. Und dann musste Andreas gehen, weil ich als Florian so eine Aufgabe habe, auf diese Welt zu retten. Also das war eine sehr verschwommene Aussage von mir, aber ich denke, das hat dann mir eigentlich die Schuld gegeben, indirekt, dass dieser Andreas verschwinden musste, seinen Platz freimachen musste.
Jetzt ist er da. Und ihm darf nichts passieren.
Sie war nur da, hat gewartet, bis ich nach Hause komme. Und zwar mit der Uhr, ne? Und hat sich so in ihrer Mutter als Rolle definiert, dass sie sonst nichts war. Alles, was ich gemacht habe, war hohe Kunst. Ich war für sie ein Genie. Ich war für sie eine Art Jesus. Ich hatte heilende Fähigkeiten für sie. Ich konnte ihr die Hand auflegen, wenn sie irgendwo Schmerzen hatte. Sie behauptete dann, das hilft dir. Sie hat mich so auf einen Thron gesetzt, was ich sehr genossen habe als Kleinkind, weil da war so viel Bestätigung, oder? Die war nur für mich da. Und dann kommt dieser Umbruch im Kindesleben, dass man sagt, so, jetzt will ich ein bisschen einen eigenen Raum, ich will nicht mehr immer mit Mami zusammen sein, ich will selber ein bisschen die Welt entdecken. Und dann hatten wir quasi einen Interessenkonflikt.
Er darf keine gleichaltrigen Freunde treffen. Fahrradfahren ist verboten. Radio und Fernsehen auch. Später schicken ihn die Eltern auf ein katholisches Jungeninternat. Dort muss er eine Ausbildung zum Grundschullehrer machen. Dass er Lehrer werde, stehe schon in seinem Horoskop, sagt die Mutter. Sie behält die Kontrolle über ihn, bis er das Diplom in der Tasche hat und mit 21 nach Hollywood abhaut. Das Buch, das Florian über seine Kindheit geschrieben hat, heißt »Das Kind meiner Mutter«.
Und ich war so auf sie angewiesen. Und ich mochte sie aber nicht, oder? Das war so ein bisschen mein Dilemma. Deshalb war ich sehr, sehr alleine. Ich war eigentlich meistens in meinem Zimmer, habe Bücher gelesen, die ich lesen durfte und habe eigentlich dann angefangen, Geschichten zu schreiben von Florian, wie er frei leben könnte. Also von einem Jungen, der in die Disco darf, der ein Mofa haben darf, der Freunde haben darf, der eine coole Mutter hat. Also ich habe dann wie in einer Fantasiewelt gelebt, mich ausgelebt. Und natürlich, ich war sehr, sehr alleine.
2014 erscheint der Dokumentarfilm Electro Boy. Auch die Eltern sind darin zu sehen. Im Ankündigungstrailer spricht die Mutter von einer problemlosen Kindheit.
Ja, was hätte er für eine Erziehung gehabt? Total problemlos.
Wenn er sowieso nicht religiös ist, spielt schlussendlich das dann auch keine Rolle mehr, oder nicht?
Der Vater sagt über Florians Homosexualität, da er eh nicht religiös sei, spiele das auch keine Rolle mehr. Er habe die Öffentlichkeit mit seiner Geschichte nicht gesucht, erzählt Florian. Der Regisseur Marcel Giesler kam auf ihn zu. Aber die Dreharbeiten waren eine wertvolle Erfahrung für die Familie. Eine Art Therapie vor laufender Kamera.
Und dann kam die Frage, wie stelle ich mich dar? Ne, bin ich jetzt der Coole, bin ich da mit der Angststörung, bin ich das Ex-Model, das sind so viele Facetten. Und wie kann ich all die Fragen und Antworten vorbereiten, bis ich dann gesagt habe, wenn schon, denn schon. Ich bin einfach so offen, wie es nur geht. Das war dann auch eine gute Entscheidung, weil es waren alle offen. Und das war ein großes Erfolgserlebnis für die ganze Familie. Und dann sind zwei Bücher entstanden, wo ich auch wirklich möglichst ehrlich, nicht wertend geschrieben oder erzählt habe. Und ich glaube, was meine Vergangenheit betrifft, habe ich wirklich abgearbeitet.
Mit den Eltern telefoniert er heute jede Woche. Und einmal im Monat besucht er sie gemeinsam mit einem Freund. Sie sind jetzt beide 84. Die Mutter kann die Wohnung nicht mehr verlassen.
Sie sind jetzt inzwischen ganz andere Menschen als damals. Sie sind sehr sanft, sie sind sehr zerbrechlich, sie sind quasi jetzt die Kinder, oder? Und ich habe dann gemerkt, dass sie nicht mehr die sind, die sie waren und ich auch nicht mehr der bin, der ich war.
Nach gut 2 Stunden sitzen wir immer noch in der Garderobe des Theaters. Er in seinen verwaschenen Jeans, dem grauen Pullover und praktischen schwarzen Schuhen mit Klettverschluss. Wir sind bei der Gegenwart angekommen. Er geht noch alle 2 Wochen zum Psychiater. Für Termine wie unseren organisiert er sich eine Begleitung und für aufkommende Panikanfälle hat er ein paar Strategien.
Bei mir wirkt Humor sehr gut, wenn ich dann an der Kasse im Supermarkt stehe und es geht sehr langsam und ich merke, jetzt fängt die Panik an. Weil ich auch nicht einfach weggehen kann oder so, dass ich dann wie eine Außenperspektive einnehme, mich beobachte und das so ein bisschen mit dem Woody Allen-Film gleichsetze und denke, was, dieser Kerl kriegt eine Panik wegen nix, ne? Also es ist so, und dann kann ich ein bisschen lächeln.
Er hat die Medikamente reduziert. Statt 3 nimmt er nur noch eine halbe Pille. Es war wie ein Drogenentzug, erzählt er. Sein einziger. Drogen hat er nie genommen, aus Angst vor dem Kontrollverlust. Dann spricht er unvermittelt noch einmal von diesem Loch, in das immer alles verschwunden ist.
Das hatte ich auch in meiner letzten Beziehung, also klassischen Beziehung mit diesem Menschen, der mir so viel geben konnte, dass ich jetzt auch an diesem Punkt bin, wo ich eben mich stark fühlen kann, weil ich gemerkt habe, ich bin am Boden des Lochs angekommen.
Sein langjähriger Freund hat sich 2018 von ihm getrennt. Seine Sicherungsseile wurden gekappt.
Das war so eine Situation, eben einerseits habe ich mich an diese Person sehr geklammert, habe ich gedacht, ich kann ohne nicht. Und habe ich auch gemerkt, was ich für Probleme habe mit Zuneigung, mit dem Begriff Liebe, mit dem Begriff Gefangenhalten, Freilassen, übernehme Sachen von meiner Mutter, ob mir jetzt das passt oder nicht. Und da habe ich gemerkt, es geht eigentlich um Liebe.
Er erzählt von großen Verlustängsten, von Depressionen. Er war auf dem Boden des Lochs und ist noch da. Kein Suchen mehr.
Ich hatte immer das Gefühl, dass ich nicht selber kann. Ich brauche diese Hilfe, ich bin selber zu schwach. Und alles ist gefährlich und ich muss die ultimative Kontrolle haben. Und ich muss mich spiegeln in Erfolg oder was auch immer, damit ich eine Lebensberechtigung habe. Und wenn ich dann an diesem Boden ankomme und die Spiegelung weg ist und die Sicherheitstreppe ist weg und alles und ich merke, da bin ich noch. Und schlimmer kann es nicht werden, dann ist es für mich ein Erfolgserlebnis. Es ist gar nicht so schlimm, wie ich immer dachte. Weißt du, was ich meine? Ich bin stark genug.
Er könnte noch viel erzählen. Auch schräge, skurrile Anekdoten aus seinem Leben. Aber das möchte er nicht mehr, sagt er. Er ist jetzt 44. Er möchte jetzt einfach der sein, zu dem er geworden ist.
Ich fühle mich im Moment wirklich sehr glücklich für alles Mögliche. Für meine kleine Wohnung. Ich habe eine Einzimmerwohnung jetzt. Und das ist eine Höhle, da fühle ich mich so pudelwohl für all diese Freunde, Menschen, mit denen ich teilen kann, für Musik, für Filme, für... Also ich fühle mich im Moment so positiv eingestellt, dass ich eigentlich alles wie ein Geschenk wahrnehme. Ich erwarte nicht mehr den Nobelpreis, um zu sagen, Florian, du hast eine Lebensberechtigung, du hast was geschafft, sondern es ist diese tausend Kleinigkeiten, also vermeintlichen Kleinigkeiten, die das Leben eben schön machen.
Guten Tag, Sie sprechen mit mir. Ich bin weg, ich bin nicht mehr hier.
Er macht wieder Musik, nur so zum Spaß. Im Internet sammelt er über Crowdfunding Geld dafür. Seine Homepage heißt auch wieder Electro Boy. Den von damals gibt es aber nicht mehr.
Ich bin nicht mehr hier. Bitte sprechen Sie nach dem Beep. Vielleicht doof, ich zieh zurück.
Ich fühle mich nicht mehr ohnmächtig ausgeliefert. Ich bin frei, ich kann machen, was ich will. Ich kann arbeiten, was ich will. Ich kann wohnen, wo ich will. Ich kann rauchen, wann ich will. Ich kann Alkohol trinken, wenn ich das will. Ich bin frei. Ich kann lieben, wen ich will. Und niemand kann mir das wegnehmen, auch meine Eltern nicht.